Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 72 unseres Podcasts. Eine, so könnte man sagen, Geburtstagsausgabe. Denn unser Magazin, das Wochenmagazin FF, feierte vor wenigen Tagen seinen Geburtstag. Es war kein runder Geburtstag, aber immerhin der 45. Ja, es war eine Gruppe von mutigen Südtirolern, die vor genau 45 Jahren die FF gegründet haben. Am 20. September 1980 erschien die erste Ausgabe. Damals hieß die FF noch die Südtiroler Illustrierte für Fernsehen und Freizeit. Schnell aber wurden die Themen unbequemer, die Titel spitzer, es wurden Tabus gebrochen und es wurde provoziert. Entsprechend hatte die FF im Laufe der Jahre nicht nur Anhänger, sondern auch viele Feinde. Verbände, Landesbeamte, Staatsanwälte und natürlich Politikerinnen und Politiker. Allen voran Südtirols Altlandeshauptmann Louis Dornwalder. Ja, die FF und Louis Dornwalder, das war seit jeher alles andere als eine Liebesbeziehung. Ob er jetzt seit 12 Jahren nicht mehr im Amt, etwas milder im Umgang mit unserem Magazin geworden ist und was diese letzten 12 Jahre mit ihm als Person gemacht haben, dazu habe ich mit Louis Dornwalder ein FF-Geburtstagsgespräch geführt. Herr Dornwalder, die FF feiert dieses Jahr ihren 45. Geburtstag. Was fällt Ihnen denn ganz spontan ein, wenn Sie an die beiden Buchstaben FF denken?
Eine gewisse Angst, eine gewisse Vorsicht, teilweise Freude, teilweise Ärger. Denn es war so, dass man von der FF nie gewusst hat, was kommt jetzt. Ich kann mich genau erinnern, von Anfang an unter Gottfried Solder noch, da war es mehr eine Berichterstattung und nicht so irgendwie eine kritische Zeitung, die was ein bisschen so Hintergrundinformationen gesammelt hat, um dann irgendwie zu schießen, wenn es notwendig war. Ich muss sagen, später ist jetzt alles ein bisschen schwieriger noch geworden. Ich kann mich erinnern, also in der Landesregierung haben wir dauernd gesagt, am Donnerstag kommt die FF. Wer wird denn mal dran sein? Jedes Mal hat man versucht, ohne auszusuchen und auf den irgendwie zu schießen oder ein bisschen Dreck zu werfen.
Dreck zu werfen? Haben Sie es wirklich so empfunden? Muss man da als Politiker nicht drüberstehen?
Ich bin der Meinung, dass das ja teilweise Aufgabe war, nicht? Das war irgendwie schon in Ding drinnen, nicht? Von der FF in der Aufgabe und auch in der Ausstattung. Was andere sich nicht getraut haben und nicht wollen haben bringen, hat die FF gebraucht. Und sie hat, wie gesagt, oft einmal eine Kugel zu viel im Lauf gehabt. Das heißt, dass sie oft einmal Wind zu weit geschossen hat und dass sie nicht immer gut vorbereitet war. Aber sie hat etwas in Diskussion gebracht. Man hat diskutiert, wenn am Donnerstag die FF da war und wenn sie dann vor allem in jeder Bar aufgelegen ist, dann hat man dort die FF gesehen und hat automatisch neben Kaffee und ein Glas Wein hat man über das Problem diskutiert, das in der FF behandelt worden ist. Und sie hat oft einmal dadurch, dass sie die Leute aufgerüttelt hat und dass sie etwas in Bewegung gebracht hat, hat sie schon irgendeinen Einfluss gehabt. Aber auf der anderen Seite hat man es halt ein bisschen nach meiner Auffassung übertrieben. Man hat überall dort, wo irgendwie Licht ist, ist auch Schatten. Aber sie haben halt meistens es lieber gehabt, von Schatten zu schreiben, wie vom Licht. Und man soll halt bei beiden ein bisschen schreiben. Und da habe ich schon oft einmal ein bisschen Ärger gehabt, muss ich ganz offen sagen. Da hat man mir wieder einmal ein bisschen geitschelt, in der Form, dass man wieder einmal einen Schienenartikel geschrieben hat. Da ist man wieder ein bisschen besser gefahren und ist mit einem ausgekommen. Aber dann ist wieder die Peitsche gekommen. Das heißt, und Zell hat mich eigentlich nicht so sehr geärgert. Was mich oft geärgert hat, ist, dass man in der Recherche ein bisschen oberflächlich war. Wenn ich meine Schwimmbad-Affäre unter Anführungszeichen hernehme, die vom Gericht bereits in der Voruntersuchung fallen gelassen worden ist, da hat man irgendein Theater daraus gemacht, weil damals unter die Pietro, es war, dass da halt irgendwie Schmierereien stattgefunden haben, nicht? Und deswegen hat man gemeint, man muss auch in Südtirol etwas bringen. Es war natürlich von Seiten der Leserschaft war schon das Interesse da. Wir müssen ja auch anhaben, nicht? Aber das hat man nur so wollen, so ungefähr irgendwie unterbreitet. Jetzt haben wir einen Und dann hat man es halt echt wieder fallen lassen müssen.
Damit, Herr Dohnwalder, sprechen Sie die Schwimmbadaffäre im Jahr 1993 an. Die FF recherchierte und veröffentlichte ja damals eine Geschichte zur Finanzierung Ihres privaten Schwimmbads im Pfalzen. Wir warfen Ihnen damals vor, Sie hätten sich widerrechtlich bereichert. Erzählen Sie uns doch noch einmal Ihre Version. Sie müssen doch damals getobt haben.
Ja, ich war ja ganz überrascht, nicht, weil ich so etwas nie vorgestellt habe. Ich habe ja mit einem Unternehmer damals ausgemacht, der eine neue Methode nicht für die Heizung von Schwimmbädern und überhaupt eben für die Führung von Schwimmbädern finanzieller Natur gemacht hat, mit dem ausgemacht, ich bin einverstanden, dass er das bei mir ausprobiert, aber ich zahle es nur, wenn es wirklich auch funktioniert. Und ich muss sagen, ich habe es erst dann gezahlt. Aber ich habe es gezahlt, bevor die FF geschrieben hat, weil es hat funktioniert und deswegen habe ich es auch gezahlt. Gott sei Dank überwiesen. Und deswegen hätte ich ja nie gedacht, dass so etwas überhaupt in einer Zeitung aufscheint. Auf einmal sehe ich das, dass das in der FF drinnen ist. Und zwar in einer Aufmachung, dass ich gesagt habe, das ist ja nicht unmöglich. Ich habe natürlich dann gesagt, so geht's nicht.
Für Sie war klar, die FF, allen voran Chefredakteur Hans-Karl Bitterlini, muss dafür bezahlen.
Ich habe mit den damaligen Eigentümern oder Fördern, wie man so heißen soll, vor allem mit einem, der ja gleichzeitig auch in der SVP-Führung drin war, und ich gesagt, na, sowas geht nicht, dass die SVP-Mandatare oder irgendwie Verantwortlichen gegen den Landeshauptmann in der Form schießen, wenn so das Gericht irgendwie der Meinung ist, dass nichts da ist. Dann hat er gesagt, ja, wenn das Gericht dieser Meinung ist und das Gerichtsurteil da ist, dann müssen Konsequenzen gezogen werden.
Haben Sie also ganz konkret gefordert, dass Bitterlini gehen muss?
Das habe ich nicht, aber da sollen halt Konsequenzen gezogen werden, welcher Form, das ist offen geblieben. Aber es gibt fast nichts anderes. Entweder es ist Vertrauen von Seiten der Eigentümer da, und wenn das Vertrauen mit Chefredakteuren und so weiter nicht mehr da ist, dann gibt es fast nur eine Trennung. Wie auch in der Familie, wenn zwei nicht auskommen, dann bin ich der Meinung, da muss man alles versuchen zu schlichten. Und wenn es einem nicht geht, dann muss man halt auch die Konsequenzen ziehen. Und da in diesem Fall ist auch so gemacht worden, dass die Konsequenzen gezogen worden sind, mit allen Nachwehen, die damit verbunden gewesen sind.
Ja genau, mit der Absetzung Bitterlini sei ja die Öffentlichkeit, die Pressefreiheit in Gefahr. Sie wurden damals heftig kritisiert.
Ich kann mich erinnern an Napoleon, der irgendwie auf den armen Bitterlini draufsteigt. Nicht? Das war auch nicht angenehm. Vor allem haben da gewisse Leute, die mit der FF sympathisiert haben, auch in den Schulen, haben oft einmal den Kindern solche Bilder dann für die Eltern mitgegeben, nicht? Um zu zeigen, wie bösartig dieser Landeshauptmann ist. Es hat sich da schon gelegt, aber ich sage, angenehm war es nicht. Und vor allem muss ich sagen, nicht, dass Gott sei Dank das Gericht selber dann entschieden hat, in der Voruntersuchung, es ist alles in Ordnung, das Verfahren wird eingestellt. Und dann war auch Ruhe, aber natürlich die Konsequenzen sind weitergegangen. Chefredakteur ist ausgewechselt worden.
Und mit ihm haben auch die meisten anderen Mitarbeiter das Magazin verlassen.
Es ist damals nicht das Profil dann gegründet worden, mit dem Vitalini noch. Und es ist dann auch noch auch die Tageszeitung irgendwie eine Frucht von all dem. Nicht? Ich muss sagen, Kornbichler hat es auch dem zu verdanken, dass er Chefredakteur geworden ist. Und da ist es wieder weitergegangen, vielleicht in ein bisschen anderer Form, aber es ist jedenfalls weitergegangen. Die FF ist deswegen nicht gestorben.
Aber noch einmal, Herr Dohnwalder, und vielleicht im Nachhinein, haben Sie damals versucht, die Pressefreiheit einzuschränken?
Habe ich nie versucht. Ich habe immer gesagt, die Presse kann schreiben, aber es muss wahr sein. Es geht nicht, dass die Presse etwas groß verbreitet, was nicht der Wahrheit entspricht. Nicht. Ich hätte damals auch die Möglichkeit gehabt, entsprechenden Schadenersatz zu verlangen, habe ich nicht getan, weil ich der Meinung bin, auf lange Sicht zahlt sich das nicht aus, weil da musste jeder eine Presse haben, sonst geht es nicht gut, weil wenn nur einer eine Presse hat und immer wieder entsprechend antworten oder irgendetwas aufgreifen kann, der andere hat es nicht, dann wird er immer im Nachteil sein. Deswegen habe ich gesagt, beiß auf die Zunge und lass er Ruhe. Und deswegen habe ich dann praktisch das ruhen lassen. Ich hätte schon können weitergehen, was zivilrechtliche Seite anbelangt. Ich habe das nicht getan. Und ich muss sagen, es ist ja auch von Seiten der FF nicht immer nur das Negative von mir irgendwie verbreitet worden. Man hat auch ab und zu schon auch die Sonne leuchten lassen. Nicht?
Sprechen wir über die Zeit nach der Schwimmbad-Affäre. Hat sich denn Ihr Verhältnis zur FF in den darauffolgenden Jahren verändert?
Gelesen habe ich sie immer. Aber einerseits habe ich sie gern gelesen und andererseits hat mich es geärgert, wenn ich auf dem Titelbild entweder ein Foto oder eine Überschrift gelesen habe, wo ich genau gewusst habe, jetzt ist wieder was drinnen. Das heißt, ich habe immer so eine Hassliebe gehabt mit der FF. Nicht? Ich habe mich einmal auch aufgeregt von einem Journalisten und habe gesagt, hätte jetzt das nicht eine Freude, wenn das etwas Positives einmal irgendwie mitteilen könnte, so veröffentlichen könnte. Und da wäre so viel Gelegenheit, denn wir machen halt nicht nur Blödsinn, wir machen auch an und für sich vernünftige Sachen. Nicht? Dann hat er gesagt, schau, erst einmal hat jede Presse von vornherein irgendwie einen Ausrichtungsstempel und wir haben halt den eher etwas kritisch zu sehen, das Glas eher halb leer anstatt halb voll zu sehen und halt auch die Hintergründe und auch das Negative aufzuzeigen. Natürlich so, wie Sie es sehen. Und dann hat er gesagt, das ist ganz etwas Normales, dass der Brenner offen ist. Das hat keinen Sinn, dass ich jeden Tag schreibe, der Brenner ist offen. Das ist ja normal. Aber wenn einmal ein Tag geschlossen ist, dann ist das irgendetwas, was die Leute lesen wollen, was sie interessiert, weil es auch Auswirkungen hat. Und deswegen müssen wir das auch schreiben. Und da werden sie nicht ganz Unrecht haben. Aber es wäre halt vielleicht die Art und Weise, wie geschrieben wird, wäre halt oft einmal ein bisschen abzuwägen.
Ja, mit der FF geärgert haben Sie sich nicht nur wegen der Schwimmbadaffäre, sondern auch, als die FF exklusiv über die Scheidung von ihrer Ex-Frau Gerda berichtet hat. Warum waren Sie damals so wütend auf die FF?
Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache. Ich habe damals, wie das so mal gesehen hat, es geht in der Richtung, dann habe ich mit den Chefredakteuren geredet und gesagt, Schatz, jetzt ist etwas Menschliches, da gibt es gewisse Reibereien und das könnte zu dem führen. Wir sind noch dabei zu schauen, ob man das in Ordnung bringen könnte. Seid so gut und wartet so lang mit der Mitteilung, bis das effektiv öffentlich ist oder bis man weiß, in welche Richtung es geht. Ja, das sehen wir ein, weil das ist was Menschliches und da möchte man niemanden verletzen. Das kann jedem passieren und hin und her. Und alle zugesagt. Auf einmal kommt der Florian Krambichler zu mir, der Sekretärin hat ihn angemeldet. Und dann kommt er nicht und bringt eine FF-Ausgabe, und zwar auf dem Titelblatt, Trennung im Hause Dornwalder. Und das ist natürlich nicht angenehm gewesen, weil das ist dann natürlich durch die andere Presse gegangen nicht, und in jeder Zeitung ist das drin gestanden. Wir waren immer noch am Reparieren, natürlich war nichts mehr zu reparieren, es war zu spät. Aber trotzdem, wenn man etwas ausmacht, da soll es an und für sich unter erwachsenen Leuten eingehalten werden. Ich habe nicht gesagt, die jetzt das nicht veröffentlichen. Ich habe gesagt, wartet ab, ob man das noch in Ordnung bringen kann. Und das habe ich auch nicht ganz menschlich fair gefunden, obwohl ich ansonsten Florian Krambichler sehr schätze.
Kommen wir noch einmal auf Hans-Karl Peterlini zu sprechen. Wie ist mittlerweile Ihr Verhältnis zum damaligen FF-Chefredakteur?
Ja, ich muss sagen, ich bin einer, der was immer verzeihen kann, aber nicht vergessen kann. Das ist ja irgendwie mein Charakter und das ist etwas Negatives. Jeder Mensch hat da negative Punkte in seinem Charakter. Ich habe alles verziehen, aber nicht vergessen. Und ich muss ehrlich sagen, von Hans-Karl Peterlini bin ich sehr überrascht und zwar vor allem deshalb, weil er viel objektiver und sachlicher und auch menschlich irgendwie Werte hat, die man schätzen muss. Er hat mir auch nichts nachgetragen in dem Sinn. Er hat gesagt, das ist so gegangen, ich habe es probiert und habe halt verspielt. Und so ist es halt. Hat die Konsequenzen gezogen. Und ich glaube, heute ist er froh, weil er hätte wahrscheinlich den heutigen Posten nicht, wenn das nicht alles gewesen wäre. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch meine Meinung gefragt worden von politischer Seite bei seiner Berufung zur heutigen Stelle und ich war positiv eingestellt. Das heißt, ich habe ein Verhältnis, ich kann mit ihm reden und ich muss ehrlich sagen, ein recht konkretes, nettes Verhältnis.
Und zu den anderen FF-Chefredakteuren?
Da geht es halt auch auf und nieder. Ab und zu war es recht gut und ab und zu war es weniger gut. Ich komme zum Beispiel mit dem Gottfried Solterer, nicht? Da kann ich mich erinnern, der war der Erste, der geschrieben hat, anfangs der 80er Jahre, weil 80 ist ja die erste FF herausgekommen. Und bereits damals, ich war Landesrat für Landwirtschaft und da hat von mir niemand geredet, dass ich eventuell einmal Landeshauptmann werden könnte. So Roman Jager hat es auf eine Anfrage hat er gesagt, nein, schau, alles, aber selber wird nie vorkommen. Aber es ist halt vorgekommen, der Solterer hat es damals einmal in einem langen Interview geschrieben, man hat den Eindruck, sie werden Landeshauptmann. Und ich habe es damals selber nicht geglaubt und auch selber nicht irgendwie angestrebt. Ich habe ein recht gutes Verhältnis gehabt. Auch später habe ich verschiedene Interviews gemacht, sehr schöne, nette Interviews. Dann habe ich ja Berichte gelesen, die alles andere als schmeichelhaft waren, wo sie wieder irgendwie Thesen aufgestellt haben, wo ich gesagt habe, wie kommen sie nur zu solchen Schlussforderungen? Aber es ist halt einmal so, die FF war nie eine angenehme Zeitung. Die FF war immer eine Zeitung, die geglaubt hat, man muss Hintergründe aufzeigen, Tabus brechen und so weiter. Man muss den Leuten eben sagen, schau, das sind alles Leute, wie wir auch, mit positiven und negativen Seiten. Wenn die anderen mehr von den Positiven schreiben, dann müssen wir halt sagen, so positiv ist das Leben auch. Auch da gibt es Flecken und wir sollen halt auch die Flecken aufzeigen.
Und wie war Ihr Verhältnis zum damaligen Herausgeber Christoph Ammann?
Es ist so, nicht jede Zeitung hat Herausgeber und jede Zeitung hat Finanziers und jede Zeitung braucht eine Unterstützung. Die FF hat immer die große Unterstützung der Familie Ammann gehabt und auch heute noch. Und ich glaube, es ist auch gut so, dass jede Zeitung halt auch finanziell abgesichert ist. Der Christoph Ammann war ein sehr objektiver, sachlicher, guter Mann. Er war wirklich ein guter Mann in der Form, dass er mitgelitten hat, wenn er gesehen hat, dass einer darunter leidet, dass er wieder angegriffen worden ist. Und vor allem, wenn ihm auch vorgekommen ist, das ist ein bisschen zu weit gegangen. So war es auch bei mir immer wieder. Ja, Herr Christoph Ammann war in der Parteileitung, weil er ja Präsident der Unternehmer war und war deshalb in der Parteileitung, ist dort neben mir gesessen. Und er hat mitgelitten, wenn er gesehen hat, dass ich mich ein bisschen gekränkt fühle und so weiter. Und ich kann halt auch meinen Mund nicht halten. Und da habe ich auch das oft einmal gesagt. Und das hat er nicht gern gehabt, weil er einfach ein gutes Verhältnis mit mir haben wollte. Andererseits aber den Journalisten nicht ihre Freiheit einschränken wollte, frei zu arbeiten, frei zu berichten. Und deswegen ist er wirklich oft einmal so zwischen Hammer und Amboss gewesen. Er war ein guter Mann, der jeden entgegenkommen wollte, jeden helfen wollte und vor allem niemanden irgendwie kränken wollte.
Erinnern Sie sich eigentlich an alle negativen und kritischen Berichte, die über Sie im Laufe der Jahre veröffentlicht wurden?
Wenn ich sage, ich kann verzeihen, dann heißt das, es nützt da gar nichts, wenn es nicht geht. Und ich weiß jedes Mal, wenn ich den Menschen sehe, der hat mir das und das angetan. Das kann ich mir erinnern, bei jedem Menschen. Aber ich sage, vergiss es nicht, ich nehme es mir auf, behalte es bei mir, obwohl ich es gerne vergessen würde, löschen würde. Aber das gelingt mir nicht. Aber verzeihen tue ich es insofern, das nutzt ja gar nichts. In der Zwischenzeit ist eine andere Situation, er sieht es ein, oder in der Zwischenzeit ist irgendwie Schwamm drüber gewachsen und so weiter. Und deswegen hat es keinen Sinn, dass man sich eben mit dem beschäftigt, obwohl ich es in meiner Erinnerung immer bei mir trage, leider.
Gibt es gewisse Artikel, die Sie bis heute nicht vergessen können, vielleicht auch nicht wollen?
Da wäre so viel, dass es keinen Sinn hat, in diesem Interview das alles aufzuzählen. Es ist sicher mehr, was mich geärgert hat, als was mich gefreut hat. Aber auf der anderen Seite sage ich, das Leben ist halt einmal so. Man soll nicht leider Sonnenseiten, sondern auch die negativen, die Schattenseiten zeigen. Dann zeigt man einen Mensch richtig, wie er ist.
Sie sind nun seit 2013 nicht mehr im Amt, also nicht mehr Landeshauptmann. Lesen Sie die FF immer noch?
Ich lese immer. Ich lese immer, nicht unbedingt, weil es mich so interessiert. Weil meistens ist so, eine Wochenzeitung bringt das, was schon eigentlich eine Woche lang im Umlauf ist und bekannt ist. Aber trotzdem, sie machen meistens Berichte über irgendeinen Bereich, über irgendeinen Sektor. mehr in größere Zusammenhänge. Und deswegen interessiert es mich. Mich hat es früher vor allem interessiert, auch, wie sie die Landespolitik bewertet haben, was sie als gut und weniger gut empfunden haben, die Umfragen, die sie gemacht haben, die Meinungsforschungen unter Anführungszeichen. Und deswegen hat mich schon interessiert, sehr interessiert auch, obwohl ich eigentlich immer so ein bisschen den Eindruck gehabt habe, wenn wir mit den Leuten dann geredet haben, machen sie nichts nicht raus, das steht in der FF. So ungefähr, das steht in der FF und das ist nicht so ernst zu nehmen. Und natürlich, ich habe allem gesagt, die schlechtesten Früchte sind es nicht, an denen die Wespen nagen. Das heißt, wenn sich die FF ein bisschen auch damals auf mich eingeschossen hat, dann habe ich mich auch wieder als wichtig gefühlt, weil ich was gesagt habe, sonst würden sie nicht auf mich losgehen. Trotzdem ist also, man kann sagen, im Großen und Ganzen rückblickend sage ich, jeder hat seine Pflicht getan, jeder hat dem anderen nichts, ist dem anderen nichts schuldig geblieben, jeder hat positiv und negativ berichtet und gelesen und so, glaube ich, wird es auch richtig sein.
Wie war denn Ihr Umgang mit den Südtiroler Journalistinnen und Journalisten?
Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich mit den meisten Südtiroler Journalisten sehr gut ausgekommen bin, habe auch irgendwie das Verhältnis total geändert, wie es mein Vorgänger mein Jahr gehabt hat. Ich habe die Pressekonferenzen eingeführt, die es vorher nicht mehr gegeben hat. Vorher hat es irgendwie Pressemitteilungen gegeben, aber Pressekonferenz jede Woche nach der Landesregierung hat es nicht gegeben. Ich habe sehr viele Pressekonferenzen auch sonst über wichtige Themen gemacht. Ich habe auch Treffen mit der Presse gehabt, habe Sommergespräche gemacht im Pfalzen draußen, wo oft einmal 20, 30 Journalisten anwesend waren, nicht nur aus Südtirol, sondern auch aus Nordtirol und auch Trentino, wo man zuerst das Offizielle gemacht hat, dann auch irgendwie ein bisschen Grillnachmittag gemacht hat, ein bisschen Karten gespielt hat und das haben manche auch als irgendwie ein zu nah Verhältnis gesehen und haben gesagt, mit Speck möchte er irgendwie die Journalisten und natürlich deren Berichte erkaufen, obwohl ich die Absicht nie gehabt habe. Ich habe mit den Leuten geredet, gescherzt, ein Watterli gemacht und so weiter. Auch um Weihnachten habe ich immer in einer Struktur des Landes ein Treffen gemacht, einen Weihnachtsempfang gemacht, einen Rückblick aufs abgelaufene Jahr gegeben. Ich habe eigentlich ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Sie haben auch alle meine Privatnummer gehabt und haben auch also auf Nacht um 5 umeinander fast jeden Tag da hat der andere angerufen, weil er eine schnelle Information wissen wollte, damit er den Artikel fertigstellen kann. Und da war ich sehr offen. Und das ist mein Charakter, dass ich irgendwie oft einmal zu menschliche Züge habe und deswegen vor allem mein Amt eher ein bisschen abgewertet habe als Landeshauptmann, weil ich oft irgendwie zu menschlich war. Und als Landeshauptmann sollte man oft ab und zu auch einmal ein bisschen ernster sein, ein bisschen größeren Abstand haben zu den Leuten, zu Journalisten und so weiter. Das habe ich vielleicht nicht gehabt. Für einen ist das positiv, für einen anderen ist es negativ.
Sie sind nun seit 12 Jahren nicht mehr im Amt. Seit 12 Jahren regiert Ihr Nachfolger Arno Kompatscher. Sie meinten wiederholt, es sei keine leichte Zeit gewesen. Was fiel Ihnen denn in diesen 12 Jahren ganz besonders schwer?
Diese 12 Jahre waren sehr bewegt und es war einfach vieles anders. Früher hat man irgendwie die Probleme angeschaut, man ist hergegangen und hat gesagt, positiv, negativ, und hat geschaut, schnell eine Lösung zu finden. Jetzt ist man so, dass man zwar die Probleme kennt, aber es fehlt jemandem die Macht. Macht früher war etwas Positives. Man hat keine Entscheidungen treffen. Wenn man die Probleme der Leute angehört hat, hat man gesagt, so machen wir es und so ist es gemacht worden. Heute kann man nur sagen, schau, ich sehe dein Problem schon, du hast vielleicht recht, aber du musst zu dem gehen. Ich helfe da, oder von mir aus in Kontakt herzustellen. Und man kann nicht mehr Probleme so lösen wie früher. Das verstehen die Leute oft nicht. Die meinen, die schalten der gleiche Dornwalder. Warum kann er, will er nicht? Nein, er kann nicht mehr. Und deswegen sage ich, ist schon sehr anders. Auch die Leute. Ich habe immer gesagt, erst wenn du weg bist aus der Politik, auch wenn du keine Macht mehr hast, dann kommst du darauf, wie viel du Freunde hast. weil es gibt halt vorher, solange du Macht hast, solange du Landeshauptmann bist, so lang Landeshauptmann, ich war ja 40 Jahre in der Regional- und Landesregierung und 25 Jahre Landeshauptmann, da sind halt die Leute mit deinem Amt irgendwie befreundet, aber nicht mit dir als Person. Wenn du die Macht nicht mehr hast, dann siehst du, wäre ich leider mit dem Amt befreundet und wäre ich mit dir befreundet.
Und wie viele Freunde sind übrig geblieben?
Es seien sehr, sehr viele Freunde geblieben. Vor allem, was die ganze Prozesse anbelangt. Ich hätte mir nie geglaubt, dass so viele Leute hinter mir stehen. Und ich hätte vor allem nie geglaubt, wenn ich nach 11, 12 Jahren hinausgehen, irgendwo von mir aus Pfundersinne oder Matsch oder um ein paar Randgebiete zu nennen, dass die Leute noch auf mich zugehen. Ich gehe in kein Bar hinein, wo sie nicht herkommen, mit mir diskutieren und ein Glas trinken, ein Watterle machen und über die Politik und über Gott und Teufel reden. Nicht? Das heißt, die Freundschaft und die Lebensfreude ist geblieben. Und deswegen bin ich mit der Zeit sehr zufrieden.
Herr Domwalder, man kennt Sie als extrem aktiven Menschen, Politiker. Sind Sie eigentlich noch immer so aktiv?
Ja, ich habe zum Beispiel heute 3 Termine. Nicht? Den ersten Termin mit Ihnen, nachher über eine wichtige Buchpräsentation oder halt Veröffentlichung und auf Nacht dann noch eine Diskussion in Lana über gesellschaftspolitische Fragen. Das heißt, ich brauche mich nicht zu beklagen, dass ich nicht eingeladen würde. Ich habe jeden Tag hätte ich Einladungen, jede Menge. Zweitens einmal, ich habe auch das Gefühl, dass die Leute mich noch akzeptieren und mögen. Und das ist eine gewisse Genugtuung, weil das ist auch nicht selbstverständlich.
Sie wurden ja erst kürzlich, also am 23. September, 84 Jahre alt. Spüren Sie eigentlich, dass Ihr Körper müde wird?
Ich möchte immer, dass man es nicht merken soll, dass ich es selber nicht merke. Aber kannst du tun, was du willst. Wenn du irgendwo auf den Berg aufsteigst, dann merkst du halt, dass es schwieriger geworden ist. Und auch oft einmal die Ausdauer und so weiter. Und es fallen dann halt auch die Namen nicht mehr so ein, wie es früher der Fall gewesen ist. Man ist nicht mehr so schnell, so reaktionsfähig beim Autofahren, auch bei den Antworten und so weiter, wie man es früher gewesen ist. Man muss es aber zur Kenntnis nehmen, dann nimmt man es als selbstverständlich und ärgert sich nicht über sich selber, weil man kann es eh nicht ändern.
Fällt Ihnen das manchmal auch schwer?
Na, man kann es eh nicht ändern und deswegen nimmt man es zur Kenntnis und dankt jeden Tag, dass man überhaupt noch auf beide Füße stehen kann, dass man noch halbwegs mitkommt, dass man noch Freunde hat, dass man eine Familie hat, eine Tochter hat, eine Frau hat, mit der man gut auskommt. Das ist ja das Schönste, was will man mehr. Dass man irgendwie das Gefühl hat, du hast etwas getan, hast nicht alles erreicht, etwas hast du bewegt und ich sage allem so, jeder Mensch soll wissen, erstens einmal, es gibt vor dem Tod auch ein Leben. Das Leben soll man so angenehm wie möglich, so nett wie möglich gestalten. Und zweitens, wenn es Ballmann gehen muss, dann soll man sagen, ich habe die Welt etwas besser verlassen, wie ich sie betreten habe. Und das ist auch ein Trost.
Sie sind noch relativ spät ein drittes Mal Vater geworden. Wie geht es Ihnen eigentlich in Ihrer Vaterrolle?
Meine Tochter ist jetzt 16 Jahre alt geworden. Sie geht jetzt nach England, ein Auslandsjahr zu machen. Sie hat ein sehr nettes Verhältnis, natürliches Verhältnis mit der Mutter und auch mit dem Vater. Erzählt sehr viel, ist auch stolz auf das, was man geleistet hat und ist in der Schule recht brav. Und deswegen freue ich mich, sie zu haben und die Freuden des Lebens mit ihr teilen zu können.
Verbringen Sie viel Zeit mit Ihrer Tochter Greta?
Ja, sie tut, ist eine sehr große Sportlerin. Nicht Spitzensport, aber sie tut sehr Tennis spielen nicht, und Langlauf machen nicht, und schwimmen und alles, was ein bisschen geht, tut sie halt nicht. Und das ist auch schön. Und da ist halt so, nachdem sie noch keinen Führerschein hat, dann braucht sie ja halt da wieder den Vater und sagt, das ist mir nicht dahin führen. Nicht.
Das war Luis Domwalder, jener Politiker, der mit der FF wohl die härtesten Kämpfe ausgetragen hat. Ja, und das Gespräch dazu haben wir übrigens im Rahmen unseres Filmes mit dem Titel 45 Jahre frei von Fesseln geführt. Ein Film von Liam Fichter, der in den vergangenen Monaten dafür eine Reihe von Menschen interviewt hat, die FF die vergangenen 45 Jahre geprägt haben. Und zwar von den Anfängen bis in die Zukunft. Im Moment noch laufen die letzten Interviews, bis Jahresende soll der Film fertiggestellt sein. Wir sind natürlich gespannt darauf. Übrigens, der junge Filmemacher Liam Fichter, der gewann erst vergangene Woche bei den Berufsmeisterschaften World Skills South Tyrol Italy Platz 1 in der Kategorie Mediendesigner und wurde Best of Nation. Und damit nicht genug, Liam hat heuer gemeinsam mit Lena Unterpertinger auch den Gabriel Grüner Schülerpreis gewonnen. Nun aber zur aktuellen FF. Worüber berichten wir in dieser Woche? In der aktuellen FF-Titelgeschichte geht es um Hass im Netz gegen Frauen. Matthias Schwarz und Verena Unterecker haben die vergangenen Wochen mit einer Reihe von betroffenen Frauen gesprochen und analysieren, warum die sexualisierte Gewalt im Netz zunimmt und was Betroffene dagegen tun können. Silke Hinterwallner wirft in der aktuellen FF dagegen einen Blick auf die Pustertaler Straße, wo sich im Moment Baustelle an Baustelle reiht. Doch damit nicht genug, im Moment fährt auch kein Zug. Die Folge? Dauerstaus und viele verärgerte Pendlerinnen und Pendler, Autofahrer und auch Touristen. Entsprechend geht Silke Hinterwallner der Frage nach, ob es denn in naher Zukunft Aussicht auf Besserung gibt. Und Karl Hinterwallner hat in der aktuellen Ausgabe ein Interview mit dem Reisebuchautor Reinhard Kunze geführt. 35 Jahre lang hat er über Südtirol geschrieben, und zwar Reiseführer für den Dumont Verlag. Nun geht er in den Ruhestand und meint im Interview, Südtirol sei voll geworden. Er erzählt aber auch, wie er sich den Groll von Josef Rampold zugezogen hat und was er von Hotspots und Luxushotels hält. Ja, und abschließend möchte ich jetzt noch auf den Podcast meiner Kollegin Alexandra Aschbacher verweisen. Zu Gast in ihrem Polit-Talk aus der Blase ist die grüne Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa. Hören Sie rein, hier auf diesem Podcast-Kanal. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!